zu geben. Zum einen hatten wir zwischenzeitlich wieder eine TRG-Sitzung. Wir hatten auch unser zweites Anwenderforum und wir haben jetzt, sage ich mal, auch einigermaßen Klarheit, was die FASB-Entwicklung angeht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, mal nochmal so einen kleinen Rundumschlag durch ein paar Themen zu machen. Zum einen, was so die Gremienarbeit angeht, und zum anderen habe ich Ihnen in der Unterlage klein a nochmal einen kleinen Extrakt zusammengestellt in Präsentationsform, ein paar Themen, die wir mal ansprechen können. Das ist so auch Material, das in ähnlicher Form auch im Anwenderforum vorgestellt und diskutiert worden ist. Und ist vielleicht ganz interessant, weil das sind nochmal so ein, zwei Fälle, wo man auch schön jetzt den Unterschied und Querverweis zwischen IFRS und US-GAAP-Regeln nochmal sehen kann. Unter anderem auch zu einem Thema oder einer Analogie, die wir gerade angesprochen haben, nämlich gerade zu diesem Thema Non-Cash Considerations, da kommen wir gleich zu. Aus der Gremienarbeit gibt es im Prinzip, was die sozusagen die Hauptgremien angeht, IASB und FASB, gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten, denn im September und Oktober, nach unserer letzten Sitzung, nachdem wir das letzte Update gehabt haben, ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir hatten gerade zu der vorvorletzten Sitzung das letzte ASU-Update bekommen, sodass wir jetzt also den kompletten Kanon der Clarifications auch von der US-GAAP-Seite vorliegen hatten. Danach hat es nur noch eine Sitzung am 5. Oktober von FASB-Seite gegeben, wo die Sachen aus dem ersten ASU-Update jetzt sozusagen endgültig entschieden und in den Balloting-Prozess geschoben worden sind, mit nicht großartig neuen Erkenntnissen zu dem, was schon in diesem ersten ASU-Update drin war. Insofern also da keine besonderen Überraschungen. Von IASB-Seite wird jetzt nächste Woche über die Clarifications aus dem ED gesprochen werden, also das Feedback dazu. Es sind per Stand heute noch nicht alle Agendapapiere da. Es ist schon ein ganzer Schwung da, das geht von klein a bis klein h, aber es ist noch nicht alles da. Aber dem Grunde nach dort also im Prinzip jetzt einmal durch die, sag ich mal, 4, 5 Hauptgruppen an Themen der Clarification. Das werden wir also nächste Woche sehen, wie das ausgeht. So nach dem ersten Screening würde ich aber sagen, ähnlich wie wir das auch gesehen hatten, das meiste scheint einigermaßen straightforward da auch zu sein. Die TRG hat nochmal getagt am 9. November. Ich habe hier nochmal in die Unterlage die Themen einfach nur so gelistet, die jetzt angesprochen worden sind. Das waren 4 Stück, die können und sollten wir vielleicht auch nicht im Detail besprechen. Da sind auch ein paar einigermaßen exotische Sachen dabei. Also besonders schön fand ich hier die Anwendung von Topic 606 auf Wettverträge mit vorher festgelegten Gewinnquoten. Also wir sind jetzt schon, glaube ich, an einem Punkt, wo man, sage ich mal, stärker sieht, dass sich offenbar tatsächliche, echte, isolierte US-GAAP-Themen auch ergeben in dem Kanon. Also wo schon von Anfang an gesagt wird, die kommen eigentlich aus einer US-GAAP-Historie und verursachen deswegen jetzt in der Tat auf deren Seite ein Transition-Issue, aber werden von IASB-Seite im Prinzip gar nicht analog behandelt. Was, denke ich, erwähnenswert ist aus der TRG-Sitzung, zumindest so rein qualitativ dem Grunde nach, ist die ganzen Diskussionen um Lizenzen. Das hatte sich ja schon angedeutet, dass wir da auch mit dem, was in den Clarifications drin ist, vielleicht noch nicht am Ende der Fahnenstange sind. Da sind jetzt also auch im November nochmal verschiedene Konstellationen betrachtet worden. Was ist mit Optionsverlängerung von Lizenzen? Ich habe eine Lizenz für 3 Jahre, mache nochmal 3 Jahre. Was ist damit, wenn sich innerhalb der vertraglichen Konstellation bestimmte Beschränkungen für bestimmte Zeiträume ergeben, sodass ich wirtschaftlich sagen könnte, das wären Einzellizenzen? Und in der Richtung, also gerade so im Sinne von, was sind Modifikationsdimensionen an so einer Lizenz und wie bildet sich das in den Revenues dann ab, die sind diskutiert worden. Und man muss auch sagen, dazu gab es auch keine klaren Ansichten aus der TRG. Also so die Grundtendenz zu diesem Thema Lizenzen aus der Sitzung jetzt im November war, da müssen sich die Boards eigentlich auch nochmal mit beschäftigen. Jetzt muss man gucken, ob vielleicht ein Teil dieser Thematiken, die ja aufgeworfen worden sind, auch gleich mit in den Clarifications noch untergebracht werden könnten. Wir haben ja auch dort das Thema Lizenzen im Grunde nach mit aufgemacht. Das heißt, Raum wäre da ja tendenziell schon. Wie gesagt, jetzt muss man gucken, wenn man ein volles Bild über die Sitzungsunterlagen für nächste Woche hätte, plus die weitere Diskussion, ob das auch erfolgt. Aber das ist zumindest ein Weg nach vorne. Was wir natürlich auch noch beobachten müssen, ist das Schicksal der TRG, so nenne ich es mal, für nächstes Jahr. Ich habe jetzt Henry Rees nochmal direkt angefunkt, habe aber noch keine klare Ansage von ihm bekommen, wie denn nun das weitere Prozedere war. Das war ja auch so eine Frage, die noch so ein bisschen im Raum stand. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Vielleicht hat das FASB mit der SEC im Rücken noch einen stärkeren Antrieb weiterzumachen. Und auf ISB-Seite stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn der ID jetzt der ID gewesen sein soll und keine weiteren Clarifications gefordert sind, wie viel TRG brauchst du dann noch? Das werden wir also auch weiter beobachten müssen, da kann ich jetzt per Stand heute noch nichts zu sagen. Bei EFRAG haben wir im November die finale Stellungnahme zu den Clarifications auch im Prinzip ohne größere Nachwehen umgesetzt. Also das grundsätzliche positive Bild und Beschränkung auf Prinzipienorientierung, wie wir es auch hatten, wie es auch der EFRAG-Entwurf hatte, hat sich da also auch fortgesetzt. Insofern auch das nicht weiter erwähnenswert. Kommen wir zu den zwei interessanteren Punkten. Das eine ein bisschen, sage ich mal, kleiner Auszug aus dem Anwenderforum. Wir haben auch hier wieder vier sehr interessante Unternehmensvorträge gehabt, die sich eben mit wirklich konkreten praktischen Problemen aus deren eigenen Umfeld dort vorgestellt haben. Zum Teil ein bisschen industriespezifisch. Sehen Sie auch hier auf der letzten Seite der Covernote an der Bezeichnung dessen, was wir dort behandelt haben. Also Stichwort Cloud-Verträge. Da konnte man natürlich sehr schön sehen, dass es gerade, wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne guckt, wie werden vielleicht zukünftige bestimmte Dienstleistungsmodelle aussehen, dass es da natürlich gerade bei der Abgrenzung von Services und was sind dann Performance Obligations und so eine Menge Fragen gibt. Und hier hatten wir eben ein Unternehmen, was dazu mal ein paar Beispiele gebracht hat, wo genau so eine Abgrenzungsfragen sind. Summa summarum, wie auch beim ersten Forum, konnte man schon feststellen, das sind alles keine konzeptionellen Brüche. Also das sind alles Anwendungsfragen, die in der Tat auch gut und wichtig sind zu diskutieren, aber jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, wir haben jetzt hier einen Konzeptionsbruch in IFRS 15 gefunden, den wir jetzt noch kitten müssten. Ein Thema, glaube ich, mit einer sehr, sehr großen Flächenwirkung, was wir diskutiert haben, deswegen würde ich es gerne nochmal erwähnen, war ein Thema, was wir hier auch schon mal in ähnlicher Form angeschnitten haben, nämlich so ein bisschen die Frage Transportleistung und Güterleistung plus das Thema Incoterms. Also das ging eigentlich in zwei Facetten auf das Thema. Das eine war die Frage, ist die Transportleistung von der Lieferung des Gutes zu trennen? Sind das wirklich zwei getrennte Performance Obligations? Und wenn sie es sind, kann dann eben auch, sage ich mal, eine Transportleistung eben schon erfüllt werden vor Kontrollübergang des Gutes. Und ich glaube, wir hatten ja auch so ein ähnliches Beispiel, wenn ich gerade so ein Schiffchen habe. Ich habe erst eine Transportleistung mit dem LKW, dann auch mit dem Schiff. Und ich kann mir jetzt einen Incoterm basteln, wo das vielleicht am sag ich mal, Ausgangshafen oder am Zielhafen übergeht oder dann erst, wenn es bei dem in der Fabrik ankommt. Auf jeden Fall sind dann auch verschiedene Schnipsel Transportleistung dabei und so ein bisschen ist die Frage, sind die Transportleistungen auch dann schon separat als Revenue darzustellen oder ist das irgendwie wirklich inhaltlich an den Kontrollübergang gekoppelt? Und da waren wir auch so ein bisschen divers in der Runde, das war schon ganz interessant, es gab schon ein paar, die den sehr engen Konnex gesehen hatten und gesagt haben, also die Transportleistung isoliert, die ist eigentlich ja gar nichts Echtes, ich würde schon gerne bis zum Kontrollübergang des Gutes warten und andere haben gesagt, nee, es könnte ja auch ein fremder dritter Transportdienstleister sein, der mit dem Unternehmen gar nichts zu tun hat und separat beauftragt würde und dann würde der Transportdienstleister ja niemals fragen, wie das Accounting bei dem funktioniert, der das Gut produziert hat. Also das war ganz interessant, völlig ergebnisoffen diskutiert. Ich habe aber aus der Runde vernommen, auch so, wir hatten ja auch ein paar Prüfer dabei und eine Menge Unternehmen, die was dazu gesagt haben. Das war, es war keine klare Maßstab zu sagen, genau so ist es richtig oder falsch. Also das, glaube ich, ist schon noch eine Sache, die man in der Praxis weiter beobachten muss. Dann sind wir eben auch in dem Incoterms nochmal hängen geblieben und an dieser tollen Frage, Risk and Rewards versus Kontrollprinzip, ist das jetzt das Gleiche oder nicht? Wir hatten, so ist ja jetzt auch die Standardklarstellung im Prinzip formuliert, ja gesagt, dieses Risk and Rewards ordnen wir jetzt dem Kontrollprinzip unter als ein Kriterium, vielleicht als eines der ganz wichtigen Indikatoren, aber eben nicht der einzige Indikator. Und so ein bisschen war eben auch in der Runde die Frage, wenn man sich so die Incoterms anguckt, die dann eben schon irgendwie an sowas wie Gefahrenübergang sicher dranhängen, gibt es denn überhaupt Fälle, die wir jetzt nach IFRS 15 anders bewerten würden als vorher, im Sinne von, es gibt einen anderen Zeitpunkt der Erlösrealisierung, weil es einen anderen Zeitpunkt des Kontrollübergangs versus eines Gefahrenübergangs nach alter Lesart gibt. Also ich habe aus der Runde mitgenommen, so einen Fall haben wir nicht gefunden. Ne? Also wir haben so ein bisschen geguckt und gesucht und verschiedenste, vielleicht realitätsnahe und realitätsferne Konstruktionen angesprochen, aber so ein richtiges, knackiges Beispiel, wo man sagt, das ist ein typischer Incoterm, der wird jetzt anders bilanziert als vorher, haben wir so weiterhin nicht gesehen. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir hier in der Runde auch schon mal vor einem halben Jahr oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also das vielleicht mal so als Kurzeindruck zu den Themen, die wir dort behandelt haben. Und dann habe ich eben noch mal ein paar, sage ich mal, so ein bisschen als Nachlese der ersten Sitzung und als sozusagen aktuelle Bezugnahme auf gerade das letzte ASU-Update und auch die Entwicklung bei ISB-Seite noch mal ein paar Slides zusammengestellt gehabt, die Sie jetzt eben, wie gesagt, hier auch als Unterlage klein a im Wesentlichen haben, wo ich gesagt habe, das sind so ein paar Themen, da lohnt es sich noch mal drüber zu sprechen. Und das haben wir eben im Anwenderforum gemacht und würde ich eben auch hier gerne zumindest in aller Kürze mal machen. Die Präsentation hat hier vier Kapitel. Im Kapitel 1 Überblick ist einfach nochmal dargestellt, wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand der ganzen Klarstellung von IASB und FASB-Seite. Da sehen Sie jetzt im Prinzip einfach nochmal dargestellt, wie die drei Proposed ASUs sich auf die verschiedenen Hauptthemenblöcke hier aufteilen, die in Summe ja alle in dem ED von IASB-Seite insgesamt dann verfrühstückt worden sind. Und die einzige Entwicklung, wo wir schon einen halben Schritt weiter sind, ist eben der Permission to Ballot für das erste Proposed ASU, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch schon wieder 2 Monate her. Das soll eigentlich noch jetzt in diesem Quartal auch finalisiert sein und die anderen Sachen von FASB-Seite sollten eigentlich auch zeitnah kommen. Insofern denke ich mal, damit schon in den nächsten zwei, drei Monaten ziemlich hohe Rechtssicherheit, würde ich meinen, haben, was jetzt tatsächlich dann im Standard drinstehen wird. Was interessant war, das hatten wir hier auch besprochen, ich habe dann auch dort im Anwenderforum nochmal erklärt, dass wir ja auch ein paar der Diskussionen, die wir dort geführt haben, auch mit in unsere Kommentierung zu der Klarstellung mit aufgenommen haben. Und ein interessanter Punkt, der sich ja ergeben hatte, war die weiteren Übergangserleichterungen, also für Completed Contracts und für Vertragsmodifikationen. Und was ich dann im Nachgang, als diese Entwürfe draußen waren und auch wir jetzt Stellung genommen haben, nochmal gemacht habe, ist, die jetzt tatsächlichen Regelungen einfach mal nebeneinander hier quotiert, ISB und FASB, wie sich das FASB nach diesem dritten ASU-Update jetzt zu diesen verschiedenen Übergangserleichterungen darstellen würde. Was ganz interessant war und warum ich das eigentlich gemacht hatte, ist, wir hatten in der Basis for Conclusion zu dem Exposure Draft gab es so eine etwas schräge Formulierung, die suggerierte, dass die US GAAP Regelung eine andere sei als die vermeintliche IFRS Regelung. Und ich habe dann jetzt, wenn Sie die Texte hier mal nebeneinander legen, sehen Sie das auch, noch nicht so richtig feststellen können, wo denn das der Fall sein sollte. Also bei den Vertragsmodifikationen und auch bei den Completed Contracts, da wo es eine Regelung gibt, merkt man schon, dass sie auch im Drafting-Prozess recht eng zusammengearbeitet haben. Nicht überraschenderweise haben wir ja so fast wortgleiche Regelungen, insbesondere auch relativ gesehen immer auf das gleiche Anwendungsdatum rekurrierend. Die einzige Lücke, die wir sehen, ist eben auf der FASB-Seite für Completed Contracts bei Full Retrospektiv. Auch das wissen wir schon lange, das FASB hatte relativ früh gesagt, also wer voll retrospektiv macht, für den wollen wir hier keine Erleichterung für Completed Contracts einbauen. Das halten wir nicht für sachgerecht. Deswegen gibt es dort eben ein leeres Feld. Aber ansonsten sind die eigentlich deckungsgleich. Und wir sehen auch bei den Vertragsmodifikationen in beiden Standardwelten das gleiche Problem. Nämlich, dass wir bei dieser sogenannten modifiziert retrospektiven Methode für Vertragsmodifikationen jeweils kein Bezugsdatum haben, auf welches Datum sich dieses sogenannte Contract Modification Adjustment Date bezieht, also der Zeitpunkt, bis zu dem ich eben Vertragsmodifikation nicht zurückverfolgen muss. Bei Vollretrospektiv ist es klar, da ist es dann nämlich Beginn der frühesten Vergleichsperiode und ohne weitere Regelung würde das eben auch für bedingt retrospektiv gelten und da haben wir dann in der Stellungnahme gesagt, das halten wir nicht für so sinnvoll, sondern hier sollte es First Time Application Date sein, also Beginn der aktuellen Periode. Und jetzt habe ich eben, wie gesagt, interessant fand ich besonders die US GAAP-Regelung an der Stelle, die hat nämlich an der Stelle auch kein Datum. Und im Gesamtkontext bleibt es also nach wie vor unklar, wie das Datum auszulegen ist, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da noch eine Klarstellung kriegen, ob uns die dann gefällt oder nicht, aber zumindest ein Datum wird es wohl am Ende des Tages hier geben. Also das hatte ich auch da in der Gruppe nochmal dargestellt, als Feedback, was haben wir auch in der Stellungnahme bei uns gemacht und jetzt sozusagen die aktuellsten Regelungen eben auch vom FASB per Ende September nochmal daneben gestellt. Das ist für Sie vielleicht auch einfach nur mal so als zur Orientierung, wo stehen wir im Moment mit den Übergangserleichterungen nach aktueller Diskussionslage. Zweiter Punkt der Übergangserleichterung waren die Frage der Completed Contracts. A, was ist das? Und B, wie werden die behandelt? Dazu gab es ja auch nochmal, jetzt nach dem ED, das war dann eben erst im September, nochmal Diskussion auch bei ISB-Seite aus der TRG-Sitzung vom Sommer. Und das hatten wir letztes Mal auch schon kurz angesprochen. Da war so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt so ein Vertrag, der bereits abgewickelt ist? Ist das eben ein Vertrag, wo die Güter und Dienstleistungen erbracht sind, oder ist das ein Vertrag, wo schon alle Erlöse erfasst sind? Also, das sind ja zwei verschiedene Kriterien, die ich da heranziehen kann. Und selbst wenn ich weiß, was so ein Completed Contract ist, dann ist noch die Frage, wenn der noch nach wen, nach sozusagen Erstanwendungszeitpunkt verursacht, fallen diese Nachwehen noch in die alten IS 1118 Regelung oder wende ich dann prospektiv zumindest IFRS 15 an? Zu den beiden Fragen hat das ISB ja entschieden, dass sie das nicht, also weder im ED noch sonst irgendwie jetzt klarstellend aufgreifen wird, sondern hat ja so einen kleinen Schlenker gemacht und in dem ISB-Update vom September dann reingeschrieben, bitte guck mal in unser Agendapapier zur Sitzung, could help educate and inform practice, so wie es hier auch zitiert ist, also auch eine ganz nette Art, ein bisschen Standard-Setting durch die Hintertür nochmal einzubauen. Und was in diesem Update und im Agendapapier drinsteht, habe ich hier nochmal unterstrichen, nämlich die Klarstellung, dass es bei der Regelung bleibt, wie sie auch im Moment in IFRS 15 intendiert ist. Also Completed Contracts sind die, wo die Güter und Dienstleistungen erbracht sind. Die Revenue Recognition spielt keine Rolle. Klammer auf, wird in 90% der Fällen wahrscheinlich deckungsgleich sein, aber formaliter sind es Güter und Dienstleistungen. Und es ist auch nochmal klargestellt worden, das fand ich jetzt nicht so klar, muss ich sagen, aus dem Standard heraus, aber gemäß dem Update ist das also klar, dass die Beibehaltung der bisherigen Erlösstandards hier vorzuziehen ist. Also für diese Completed Contracts gilt dann auch selbst im Jahr 2018 und 19 noch IAS 11 und 18, wenn die noch irgendwelche Nachwirkungen bilanzieller Art dann erzeugen. Das haben wir dann auch nochmal gespiegelt gegen, wie hat sich denn das FASB zu dem Punkt geäußert, weil die hatten genau den gleichen Punkt auf der Agenda. Und das habe ich natürlich deshalb nochmal rausgesucht, weil man hier sehr schön sieht, dass die sich anders entschieden haben, genau genommen umentschieden haben. Das sehen Sie dann hier als Screenshot aus dem aktuellen dritten ASU-Update. Da ist nämlich jetzt eine Änderung drin, zu sagen, hier wird jetzt die Revenue Recognition als Tatbestandsmerkmal definiert und eben nicht mehr der Transfer von Goods or Services. Kann man sich, wie gesagt, überlegen, wie viel Impact das hat in der Praxis. Wage ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig abzuschätzen, ob das einen riesen Unterschied macht. Aber das FASB hat gesagt, dass mit der Revenue Recognition ist irgendwie einfacher zu greifen. Das können wir nicht einfach sehen, ist bilanziert worden oder nicht. Das ist relativ einfach feststellbar. Und das mit dem Transfer ist vielleicht ein bisschen schwieriger. So. Also das sozusagen nochmal als letzter Baustein, der noch beim ISB diskutiert worden ist, versus etwas andere Entscheidung auf FASB-Seite. Und der dritte sehr interessante Punkt, den wir diskutiert haben, der jetzt direkt anschließt an die Diskussion, die wir gerade hatten, unter dem Stichwort Zeitwertschwankungen von Gegenleistungen. Ich habe das extra so allgemein definiert, weil das eben zwei relativ unterschiedliche Facetten hat, die aber konzeptionell, zumindest erwartungsgemäß, in ein ähnliches Ergebnis münden müssten. Hier sehen wir zum einen nochmal die schon allseits bekannte, zumindest so ähnlicher Form, Folie zu unserem gerade behandelten IFRS-IC-Vorschlag. Den habe ich eben dort auch im Anwenderforum nochmal dargestellt und auch da nochmal ein Feedback abzuholen. Wie ist denn so die aktuelle Landschaft? Da war auch grundsätzlich das Feedback, was wir hier auch vernommen haben, dass also der Zahlungszeitpunkt als Einlogdatum eigentlich die präferierte Variante ist. Und was wir dann aber gemacht haben, und da wird es jetzt eben schon hochgradig spannend, ist die Frage, was ist denn eigentlich mit dem anderen Teil dieses Konzeptes, nämlich der Frage, was ist denn wirklich mit nicht monetären Gegenleistungen? Und das haben wir ja gerade eben besprochen, wo ich sagte, wir haben eben eine allgemeine Regelung, wie mit Fair-Value-Schwankungen qualitativ umzugehen ist, aber wir haben eben keine Regelung, auf welchen Zeitpunkt dieser Fair-Value festgelegt werden soll in IFRS 15. Das ist auch von der TRG schon behandelt und festgestellt worden und dann hat das ISB am Ende des Tages entschieden, das wollen wir nicht regeln, weil das war ja schon in IAS 18 nicht geregelt. Sie erinnern sich, wir haben auch das in unserer Stellungnahme, das haben wir auch nochmal ein bisschen umgeschrieben, weil das natürlich von der Begründung so ein bisschen mittelmäßig ist. Aber auf jeden Fall war das hier Begründung und das IASB hat also ganz bewusst entschieden, wir wollen dazu nichts regeln. Ich finde das halt interessant, dass wir hier für die Fremdwährung über eine Interpretation reden und auf der anderen Seite für quasi die gleiche Fragestellung das IASB gesagt hat, man müsse nichts regeln oder wolle nichts regeln. Das ist die eine Facette. Und der zweite Punkt ist, und da haben wir dann auch in der Runde beim Anwenderforum drüber gesprochen, was hat denn das FASB gemacht? Und das sehen Sie jetzt eben auf der Folie 10. Die haben nämlich jetzt in dem letzten ASU-Update eine Regelung getroffen, beziehungsweise eine Regelung geändert für nicht-monetäre Gegenleistungen. Da gab es vorher schon eine konkrete Regelung, auch mit entsprechendem Beispiel. Und da ist man nämlich quasi auch auf diese Idee des Cash-Accountings mit aufgesprungen und hat gesagt, also der Fair-Value-Einlog-Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der jeweiligen Lieferung dieser Gegenleistung. Also das würde dem Zahlungszeitpunkt im Fremdwährungsbeispiel entsprechen. Und hatte auch ein entsprechendes Beispiel, nämlich mit dem schon genannten Aktien. Da ist hier ein Beispiel drin, wo man jede Woche 100 Aktien bezahlt über 52 Wochen und da wird sozusagen Overtime auch was geliefert. Und dann war die ursprüngliche Antwort dementsprechend natürlich auch, also es gibt jede Woche einen neuen Aktienkurs für die 100 Aktien und das ist jeweils der neue Revenue pro Woche. In dem ASU-Update hat das FASB sich jetzt komplett umentschieden und geht jetzt wirklich auf den konzeptionell etwas anderen Pfad, zu sagen, es ist Contract Inception hier ranzuziehen, also wirklich der Vertragsabschluss. Und um das auch wirklich hundertprozentig klar zu machen, ist auch das Beispiel entsprechend geändert worden. Also es ist wirklich so gemeint, dass jetzt eben in diesem Beispiel hier am 1. Januar für die ganzen 52 Wochen der Aktienkurs eingeloggt wird und für die ganzen 52 ratierlichen Erlöse der Referenzmaßstab ist. Klammer auf, das heißt, da wird es irgendeinen anderen G&V-Effekt dann noch geben aus den jeweiligen Verkäufen, der dann aber eben nicht mehr im Revenue landet, sondern irgendwo anders. Und das ist natürlich schon eine ziemlich bemerkenswerte Änderung zu der Regelung, wie sie vorher war. Das FASB hat das konzeptionell auch so begründet, wie wir es eben schon besprochen haben, also im Sinne von, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sich kaufmännische Leistung und Gegenleistung gegenüberstehen und alles, was danach passiert, ist ein offenes Exposure und das will ich, FASB, eben nicht im Revenue sehen, sondern das soll dann woanders bitte dargestellt werden. Das ist natürlich bemerkenswert, weil es jetzt der, sag ich mal, offenen Lösung nach IFRS entgegensteht, bis hin zu der Frage, kriege ich hier über IAS 8 vielleicht noch ein Thema einer analogen Anwendung können, dürfen, müssen, ob ich das so machen sollte, plus die, sag ich mal, jetzt auch nicht Konsequenz zu der IFRS-IC-Lösung für die Fremdwährung, die ja nun gerade auf den anderen Zeitpunkt geben, also ein schönes, finde ich zumindest, sag ich mal, facettenreiche Auslegung eines eigentlich sehr ähnlichen Sachverhaltes. Und das ist also der Stand, wo wir im Moment sind. Also das haben wir in der Runde eben auch angesprochen. Also so richtig Juhu geschrien hat jetzt keiner. Ich glaube auch nicht, dass einer jetzt sich freiwillig in das Fahrwasser gesagt hat, das müsste man jetzt analog auf jeden Fall anwenden. Aber zumindest ist es so, wir haben ja jetzt mal einen Fall, wo es von der US GAAP-Seite eine klarstellende Regelung gibt, die auch IFRS-konform wäre, aber eben nicht die einzige Lösung wäre. Also das heißt, eine analoge Anwendung wäre meines Erachtens zumindest im Grunde nach möglich, aber eben nach den IASB-Äußerungen eben zu dem Thema nicht zwingend.
Weißt du, ob die Amerikaner eine ähnliche Fremdwährungsumrechnungsvorschrift haben wie 21 und gilt das auch für Fremdwährung dann hier oder nicht für Fremdwährung, was hier erzählt wird?
Also das gilt nicht für Fremdwährung.
Gut, dann ist es ja nicht widersprüchlich zu IFRS.
Bitte?
Dann ist ja nicht zu dem IFRIC-Vorschlag widersprüchlich.
Ja, wenn, also sagen wir mal so, der Widerspruch besteht, sagen wir mal, mindestens darin, wenn ich sage, ich erwarte für diese beiden Fälle eigentlich die gleiche Antwort im Sinne, was ist hier die Bewertungsgrundlage.
Aber dann hat doch das FASB sich hier in ein Dilemma gebracht, dass es sagt, für Fremdwährung machen wir so und für alle anderen, für Value-Änderung, Aktien und so weiter machen wir so. Das ist ja die Schizophrenie, ohne jetzt irgendwas.
Also ich weiß nicht, wie die, ehrlich gesagt nicht, wie die Fremdwährungsantwort auf der US GAAP-Seite ist, weil das kein Refract-Fall ist. Das könnte ich nochmal gucken.
Das würde vielleicht vor dem Hintergrund, das ist eine interessante Frage, wenn ich jetzt IAS 8 bemühe, würde ich, bevor ich darauf gehe, mal gucken, ja, ich habe eine Interpretation.
Die Interpretation sagt, sie klammert doch Non-Cash Transactions aus, oder? Das sagt doch die Interpretation von...
Genau, also ich sage, wir haben vom Scoping sind die Sachen klar getrennt. formaliter. Nur jemand, wenn ich jetzt von der Konzeption mal rangehe und sage, also das ist, macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich eine Gegenleistung in Fremdwährung habe, Klammer auf, und deswegen deren Fair Value ja quasi schwankt als monetärer Posten, oder ob die Fair Value Schwankung aus was anderem kommt, nämlich weil es Goldbarren sind. Ne, also das fällt mir zumindest innerlich erstmal schwer zu verstehen, warum das unterschiedliche Antworten geben sollte. Formal, wie gesagt, kein Problem, es sind unterschiedliche Scope, aber inhaltlich finde ich es schwierig. $1,000, die Schwankungen der $1,000 in Euro würde ich anders behandeln, als ich kriege einen Goldbarren und dessen Wertschwankungen in Euro. Dies würde ich jetzt unterschiedlich behandeln.
Aber das ist ja auch richtig, oder? Ich finde, das ist richtig. Für mich ist das richtig, weil die Schwankungen im Goldbarren, den bewerte ich einmal nicht mit dem Fair Value.
Bitte?
Da würde ich doch sagen, das ist mit den Constraining-Vorschriften, würde ich sagen, ich habe einmal bis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung eine Bewertung und dann gibt es die Bewertungsänderungen, die danach kommen, die sind halt nicht mehr mit drin. Bitte?
Ich verstehe es jetzt so, auch bei Vorauszahlung, unser Fall, wenn sie in Aktien ist, dann würde ich die Umsatzerlöse zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vertrag unterschreibe, da würde ich dann den Wert der Aktien nehmen.
So machen es die Amerikaner hier, genau.
Ja.
At Contract Inception.
Und wir wissen im Moment noch nicht, wir vermuten, dass die Amerikaner aber für Fremdwährung dieselbe Vorschrift wie IAS 21 haben.
Nee, das wissen wir nicht.
Ich sage vermute, ist was anderes als wissen. Glaube.
Aber Fremdwährung ist ja auch was anderes als Fair-Value-Schwankung, oder?
Jetzt vom Konzept her, wann erfasse ich, in welcher Höhe erfasse ich die Umsatzerlöse, sehe ich keinen großen Unterschied.
Und auch als Währung nicht
umgekehrt. Ja. Ich meine, wir haben ja beim IFRIC gerade die anderen Themen, glaube ich, abgelehnt mit dem IAS 16, IAS 38, Variable Consideration. Das ist doch gerade geflogen. Das ist ja gerade erschossen worden. Ich meine, dann kann ich ja als IASW nicht sagen, wenn ich das an der Stelle erschieße beim IFRIC. Ich glaube, sonst hätte der IFRIC das ja auch kombinieren können mit seiner Interpretation zu 21. Wir sind jetzt bei dem ASU aus dem September.
Ist denn beim IC dieser vermeintliche Analogieschluss zu den nicht monetären Gegenleistungen mal besprochen worden? Also ich habe schon gesagt, zum einen finde ich es interessant, dass das FASB halt hier konzeptionell eine andere Route einschlägt, und ich fand es halt auch interessant, dass das IASB ja gesagt hat, zu den nicht monetären Gegenleistungen machen wir nichts, weil das war nach IAS 18 schon unklar. Und so, haben wir ja auch entsprechend in unserer Stellungnahme moniert, diese relativ knappe Antwort, aber genauso stand es ja wirklich in den Agenda-Papieren drin. Und jetzt hier aber für die Fremdwährung auf der anderen Seite kriegen wir jetzt ja eine Interpretation. Und da wäre halt schon die Frage, könnte diese Interpretation jetzt auch in die Nicht-Monetären rüberstrahlen? Das wäre ja eine Richtung. Oder könnte von der anderen Seite die FASB-Regelung rüberstrahlen mit dann auch entsprechend unterschiedlichem Ergebnis?
Ja. Also die FASB-Regelung ist so expressis verbis nicht diskutiert worden.
Das ist doch machen, was wir wollen. Ich meine, für mich wäre jetzt wirklich nur interessant die Frage, wenn das ISB das offen lässt und es gibt die Interpretation für Fremdwährungs, würde ich jetzt auch mal, wenn ich jetzt in den IAS 8 gehe und sage, da gibt es keine Regeln, das ISB sagt, wir machen auch da nichts, dann würde ich jetzt erstmal in die Interpretation gucken, würde sagen, ja, das ist ein ähnlicher Sachverhalt, da kriege ich auch für eine Vorauszahlung, die Schwankung unterliegt, da sind es Währungsschwankungen, beim anderen ist es Aktienpreis oder was auch immer. Und vom Grundsatz her hat mir doch das IC gesagt, das sind die Zeitpunkte, an denen du dann tatsächlich diese Gegenleistung hältst, dementsprechend auch nicht mehr dem Risiko ausgesetzt bist, und dann war es das, da lockst du es ein. Also so würde ich jetzt analog vorgehen, würde nicht mehr angucken, was die Amerikaner machen. Aber das wäre mal interessant, vielleicht das mal beim IASB, sehr wahrscheinlich wissen sie es schon.
Ich vorstelle, dass das direkt auch noch beim IC landet, also gleich hinten dran zu sagen, okay, dann klärt
man auch die Nicht-Monetären. Die Frage wäre, ob wir das proaktiv angehen wollen. Ob wir bei der Beantwortung oder unseres Comment Letters auf die Draft Interpretation darauf Bezug nehmen sollen und sagen sollen, es gibt hier eine Regelungslücke, die ihr ganz bewusst hinterlassen habt. Es gibt aber praktisch ein Befüllen auf der amerikanischen Seite, nicht genau zur Fremdwährung, sondern eben zu anderen Dingen, die gehen auf einen anderen Zeitpunkt. Was stellt ihr euch vor, wie jemand im Grunde genommen die Regelungslücke füllen soll? Tun soll.
Fairerweise muss man ja sagen, wir haben ja vorhin immer die ganze Zeit diskutiert, auch der Martin aus Sicht des IC hat immer argumentiert, man muss das immer aus beiden Seiten sehen, wenn ich jetzt hier sage, für den Revenue darf ich die nachträglichen Fair-Value-Änderungen nicht mehr berücksichtigen und das spiegel ich zurück wieder auf die Anschaffungskostenseite, dürfen nachträgliche Fair-Value-Änderungen damit nicht mehr in die Anschaffungskosten rein. Das ist die gespiegelte Antwort darauf und das müsste man dann, könnte man dann in IAS 1638 auf die Ablehnung, ich meine, der IFRS-IC wird das aber nicht mehr aufnehmen. Ich meine, die haben das jetzt ja einmal abgelehnt und abgeschossen, das Thema wahrscheinlich, weil man sich nicht darauf einigen konnte, ob das nachträgliche Anschaffungskosten sind oder durch die G&V läuft. Aber die spiegelbildliche Variante zu dem, was das FASB hier sagt, ist ja, nachträgliche Schwankungen im Fair Value gehen in die G&V. Sind, also man kann das, hier steht ja immer nur drin, does not reflect any changes in revenue. Das heißt, die gehen damit halt ins, hier in dem Fall ins Finanzergebnis und auf der Gegenseite, bei dem der anschafft, gehen die auch ins Finanzergebnis. Und damit ist das ein Finanzinstrument. Das ist ja, glaube ich, die Logik, die der FASB hat. Das kann man doch deswegen, glaube ich, auch nicht gleichsetzen, Herr Murich, mit den Fremdwährungstransaktionen. Das ist hier dieser ganze Bereich.
Also der Gegenposten, der jetzt hier ja nicht geregelt ist, weil es ja nur um Revenue gehen soll, aber der müsste in der Tat sein, auch die Anschaffungskosten sind mit dem hier Aktienkurs vom 01.01. eingeloggt.
Genau.
Alles Weitere ist eben Teil einer fiktiven Tauschtransaktion und führt schon zu einem P&L-Effekt.
Korrekt.
Obwohl ich eben nur einen Anschaffungsvorgang habe, habe ich gleichzeitig schon einen P&L-Effekt aus dem Tausch. Je nachdem, wie der Kurs sich entwickelt, kann das Plus oder Minus ausgehen. Ich glaube aber, wenn wir auf diesen Contract-Inception-Zeitpunkt bei Fremdwährung gehen würden, hätten wir den gleichen Effekt. Dann würde ich auch sagen, den Kurs bei Contract Inception logge ich ein als Anschaffungskosten. Währungskurs ändert sich und dann hätte ich auch eine Währungsschwankung, die man dann in der P&L irgendwo...
Korrekt, aber das passt nicht zu IAS 21. Das kann dann der IFRIC nicht mehr machen.
Richtig,
dann
muss das ist ja den Weg, den
wir jetzt IAS 21 ändern.
Ja.
Und dann brauchen wir auch kein Hedge-Accounting mehr für Fremdwährungstransaktionen. Weil dann
für mich ist alles klar. Wie gesagt, wir haben ja jetzt netterweise also aus Sicht des IFRS 15 haben wir im Moment in der Tat nichts zu tun. Ja, es gibt im Moment keinen Prozess, wo wir von IFRS 15 Seite einsteuern könnten, aber es wäre eben die Frage, ob wir aus Sicht IFRS IC das Thema mit aufnehmen könnten.
Ich habe nochmal eine generelle Frage. Wir haben ja gerade über Accounting Policy gesprochen. Wenn ich jetzt hier eine Accounting Policy festlege, gilt die aber natürlich nicht nur für Revenue, sondern die muss doch dann gelten für alle Non-Cash-Considerations, oder? Das heißt also, wenn ich mich jetzt hier festlege, für meinen Revenue, wie ich das mache, dann würde das doch auch meine Non-Cash-Consideration betreffen für die nachträglichen Anschaffungskosten. Oder? Da würde ich doch jetzt sagen, also da kann ich doch jetzt nicht sagen, dass es gibt eine Accounting-Policy für Revenues und eine Accounting-Policy für nachträgliche Anschaffungskosten. Also ich glaube, das... Und dann würde ich halt sagen, ist das Thema hier nicht ausgeschlossen? Das hat halt nichts, also die kann ich, glaube ich, die Accounting Policy kann ich losgelöst setzen von meiner Policy für Fremdwährungstransaktionen. Das wären für mich halt zwei Policies. Das eine ist halt für Non-Cash Consideration, wie ich damit umgehe. Das gilt dann aber dann nicht nur für Revenue, sondern auch für alle anderen Non-Cash Consideration, also Spiegelbild. Ja, da habe ich keine Accounting Policy, weil für Business Combinations ist es ja spezialrechtlich geregelt. Da kann ich keine Policy wählen, weil da steht ja Bewertung der Aktien im Erstkonsolidierungszeitpunkt bei Kontrollübergang. Da kann ich nicht. Da kann ich keine Accounting Policy treffen. Ja. Und da haben wir aber immer gesagt, dass das, was in IFRS 3 steht, deswegen gibt es ja die Diskussion, oder gab es die Diskussion beim IFRS IC, dass man 16 und 38, dass das davon, oder auch 28, von IFRS 3 nicht berührt ist. Das heißt, dass das, was in IFRS 3 gilt, nicht ausstrahlt auf 28, 16, 38. Also brauche ich für 28, 16, 38 eine Policy und wenn ich mir die gebe, müsste die meines Erachtens auch gelten für 15.
Also ich finde das jetzt, wir gehen jetzt wieder sehr in die Breite. Jetzt nochmal hier zu dem Thema, ist ein interessantes Thema, aber ich würde vorschlagen, dass wir erstmal gucken, was die Amis bei Fremdwährungsumrechnung machen. Wenn das nichts anderes wäre, dann stellt sich die Situation ja schon wieder ganz anders dar. Dann wird nämlich das IASB sagen, ja, bei Fremdwährung haben wir was, das stimmt mit den Amerikanern überein, das ist unterschiedlich. Und wenn die da was anders anwenden, dann sollen sie es machen. Weil, ja, ich...
Ja, trotzdem kann man über einen Analogieschluss dahin kommen, ja, dann auch für Non-Cash-Consideration.
Die wenn man Regeln, möchte. Welche Regeln anwenden? Die von dem
die Draft
von
der, Interpretation? Ja, genau.
Das sehe ich gar nicht, weil die Draft Interpretation sagt halt in sich selber, sie ist nicht anwendbar auf Non-Cash-Considerations. Dann ist das verboten. Da ist ein Analogieverbot drin.
Monetary und auch beim IAS 21 sind wir bei Non-Monetary. Das ist dasselbe Thema. Was die Interpretation nur sagt, ist in irgendeinem Fall, das gilt nicht, wenn die zum Fair Value bewertet werden. Was ja dann im Umkehrschluss für mich heißen würde, da logge ich nicht ein. Da würde ich die Fair Value Änderungen, die werden am Ende dann doch auch irgendwo, aber gut, oder vielleicht ist das zu weit gesprungen. Aber ich soll mal froh sein, dass es überhaupt eine Interpretation gibt. Ich glaube, da wird jetzt nicht. Vielleicht sollte man wirklich mal erstmal checken, was die Amerikaner bei Fremdwährungen machen. Und wenn, dann könnten, wenn sie es genauso machen, wie dann passt das nicht in diesen Comment Letter, sondern dann müssen wir es an anderer Stelle nochmal dem ISB sagen. Umsatzerlöse, da wird für nicht monetäre Gegenleistungen, die nicht Fremdwährungseffekte enthalten, haben die Amerikaner was und ihr nicht. Da werden die sagen, vielen Dank für den Hinweis, das wussten wir auch schon. Und da haben wir schon darauf geantwortet, ihr kriegt keine Antwort darauf. Also ich würde es davon abhängig machen, wenn die Amerikaner natürlich jetzt konsequent sagen, das gilt auch für Fremdwährungsumrechnung, dann könnte man das nochmal in den Kommentator adressieren und sagen, bist du eigentlich, dass dann Unterschied jetzt besteht?
Sie können es ja so machen, dass wir im Zweifelsfall uns die Arbeit ersparen und direkt einfach an den FASB anschreiben, Bezug nehmen auf dieses Proposed ASU und sagen Sie mal, wie macht ihr das eigentlich, wenn die Anzahlung in fremder Währung ist, dann kriegen wir, denn die sollten sich in ihrer eigenen Literatur besser auskennen, als dass wir jetzt in irgendeiner Form da auf die Suche gehen.
Any further comments?
Alles klar, danke. Dann beenden wir den Tagesordnungspunkt.